Ja, ihr Lieben, ich freue mich wieder mal hier bei euch sein zu können. Darf ich mal fragen, wer kennt mich nicht? Oh ja, gut. Sieht relativ gut, sieht gut aus. Da muss ich nicht viel zu mir sagen. Ich habe ja von Bad Homburg her schon Verbindung hierher vor vielen Jahren und war dann in Darmstadt 11 Jahre und bin jetzt in Rente und wohne seit 4 Jahren in Butzbach. Also wenn jemand Butzbach hört, was sagt der Polizeifachmann zu Butzbach? JVA. JVA, also ich bin nicht im Gefängnis dort, ja, sondern arbeitest du in Butzbach? Arbeitest du in Butzbach?
Nee, aber im Vollzug. Und deswegen ist immer Butzbach Erwachsenenvollzug.
Ob das jetzt ein guter Einstieg war, das weiß ich nicht. Also wir sind unseren Kindern hinterhergezogen, die haben dort ein Haus gekauft, unser Sohn mit 3 Enkeln und wir wohnen in Kirchgönz. Nein, nein. In der Netzwerksicherheit ist er tätig, ob das das Gleiche ist, weiß ich nicht. Also kleine, kraftoffene Türen. Das ist also die 6. von 7 Predigten, also das 6. Sendscheiben von 7 an Philadelphia. Das heißt Bruderliebe übersetzt. Philius ist der Freund und Adolfo der Bruder. Philadelphia. Kleine, kraftoffene Türen. Ihr habt eine knackige, kurze Überschrift vorgeschlagen. Und ich beschäftige mich auch nur mit diesen zwei Sachverhalten. Es steckt im Text noch viel mehr drin, dann müsste ich noch zweimal kommen. Das machen wir nicht. Ein erster Gedanke gleich. Der Stress mit verschiedenen Türen. Ich denke, wir kennen das alle, die, wenn man vor irgendeiner Tür steht und du weißt nicht so recht, was dich erwartet. Es gibt Türen, die öffnen wir voller Vorfreude. Bei einer neuen Wohnung, beim neuen Auto. Wir sind gerade dabei, wahrscheinlich ein Auto zu kaufen und so weiter. Bei geliebten Menschen. Aber es gibt auch Türen, da gehen wir mit klopfenden Herzen ran. Am Mittwoch habe ich eine Zahnarztbehandlung, Wurzelbehandlung und so weiter. Die Schülerinnen und Schüler gehen durch Türen und wissen auch nicht so recht, neben wem sitze ich, wie klappt es mit dem Stundenplan, welchen Lehrer. All diese Dinge, Freud und Leid, Sorge und Erfüllung, auch wir Erwachsene, auch ältere Menschen, auch Gemeinden. Wir haben uns vorhin darüber unterhalten noch kurz und waren uns einig, das Stetige in der Gemeindearbeit ist die permanente Veränderung. Ja? Dass wir gucken, wie können wir das Evangelium zeitnah weitergeben. Also offene die Türen-Sache. Zweiter Gedanke, die kleine Kraft. Wann hast du zuletzt gedacht, dafür reicht meine Kraft eigentlich nicht? Das schafft man nicht. Das kriegen wir nicht hin. Das wird mir zu viel. Ich denke, wir kennen diese Frage. Und dann noch die Hitze und so weiter. Das schaffe ich nicht. Und genau in diese Situation hinein spricht Jesus zur Gemeinde in Philadelphia. Und was hier überraschend ist, er beginnt nicht mit der Gemeinde, sondern er beginnt mit sich selbst. Das ist übrigens das einzige Sendscheiben, wo nicht kritisiert wird. Was war denn das Besondere bei euch in Philadelphia? Er beginnt, Vers 7, das sagt er mit sich selber, Gott. Das sagt der eine, der heilig und wahrhaftig ist. Er allein hat als Nachkomme Davids den Schlüssel zum Heil. Wo er aufschließt, kann niemand mehr zuschließen. Wo er aber zuschließt, kann niemand mehr öffnen. Was für ein souveräner Einstieg. Er kann. Bevor Jesus etwas über unsere Kraft sagt, spricht er von seiner Vollmacht. Die wird erstmal geklärt. Bevor Jesus unsere Grenzen anspricht, erinnert er uns an seine Größe. Hier geht's lang. Denn die Hoffnung einer Gemeinde hängt nie zuerst von der Gemeinde ab. Sie hängt von ihrem Herrn ab. Das ist die Reihenfolge. Und vielleicht brauchen wir genau diese Blickrichtung wieder. Weg von all dem, was nicht gut läuft und wo wir nicht genug Kraft haben, hin zu Jesus. Er kann. Wir schauen so schnell auf das, was uns fehlt. Hat eure Gemeinde, habt ihr genug Mitarbeiter? Nee. Also es wäre die erste Gemeinde in meinem langen Leben, von der ich höre, wir haben genug Mitarbeiter. Okay, das ist ein, so ist es. Ja. Also darauf schauen wir. Zu wenig, habt ihr zu viel, habt ihr Geld, gut Geld? Oh, nicht mehr, ja, ist auf dem Dach, okay. Habt ihr genug Kraft? Naja, manchmal so, manchmal so. Also ich denke, wir kennen das alle, ihr wisst, was ich meine. Und Jesus sagt, schau zuerst auf mich. Schau zuerst auf mich. Im Hebräerbrief heißt es, lasst uns wegsehen von dem, was uns belastet, aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Hat sogar mit Körperhaltung zu tun, apropos. Genau das ist der Gedanke hier. Schau zuerst auf mich. Ich bin der, der den Schlüssel in der Hand hält. Er hält den Schlüssel. Und Jesus sagt damit, im Neuen Testament nochmal, aber auch hier, ich bin der Herr, ich öffne Türen, die kein Mensch schließen kann. Ich schließe Türen, die niemand gegen meinen Willen öffnen kann. Was für eine beruhigende Botschaft. Dafür sind wir nicht zuständig. Denn wenn wir ehrlich sind, erleben wir immer wieder verschlossene Türen. Manchmal hatten wir Pläne, sie gingen nicht auf. Wir haben gebetet, aber es kam alles anders. Wir haben gehofft und wurden enttäuscht. Und dann fragen wir, Herr, warum? Okay, die Offenbarung beantwortet nicht jede unserer Fragen. Aber sie erinnert uns daran, der Schlüssel ist nicht verloren gegangen. Den hat der Herr Jesus. Er liegt in seiner Hand. Und er sagt einen Satz, der uns berührt. Du hast eine kleine Kraft. Ist uns aufgefallen, was Jesus nicht sagt? Er sagt nicht, ihr habt zu wenig Glauben, du gibst dir zu wenig Mühe, du bist eine Enttäuschung. Nein, er beschreibt einfach eine Wirklichkeit, eine Realität. Du hast eine kleine Kraft. Und ich finde das enorm tröstlich. Denn Jesus verlangt nicht, dass wir stärker sind, als wir tatsächlich sind. Er kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Er kennt unsere Grenzen, unsere Müdigkeit, unsere Sorgen und Enttäuschungen. Und so könnte jeder jetzt von uns erzählen, ja, okay, ich bin 70 geworden, ich bin seit 4 Jahren Rentner und ich muss sagen, okay, ganz so belastungsfähig wie früher bin ich auch nicht mehr. Und jetzt ist die Frage, was macht man damit? Aber ich will diese Kraft für ihn einsetzen und dann ist es gut. Und dann ist es gut. Machen wir es so. Jesus sagt nicht, jetzt musst du nochmal alle Kräfte mobilisieren. Er sagt, ich weiß, I know. Mehr nicht. Wie wohltuend ist das? Das, was wir tun können, das sollen wir tun. Okay. Aber er weiß darum. Und vielleicht sitzt heute jemand hier, der genau das hören muss. Du kämpfst mit deiner Gesundheit, mit einer Sorge in der Familie, mit einer Last, die andere gar nicht kennen. Oder du fragst dich als Gemeinde, wie soll es weitergehen? Die ganze Sache mit der Dachsanierung. Ich kriege übrigens noch eure Mittwochsmail, ja, mit großem Interesse. Und von daher bin ich immer noch ein bisschen auf dem Laufenden. Vielleicht gibt es Leute, die sagen, hoffentlich haben wir uns nicht übernommen. Ich weiß nicht, wie da so die Stimmung ist. Aber Jesus sagt nicht, warum seid ihr so schwach, sondern er sagt, ich kenne euch. Ich weiß Bescheid. Und das verändert alles. Der, der alle Macht hat, kennt unsere kleine Kraft. Und dann fügt Jesus was dazu, was fast noch erstaunlicher ist. Er sagt, du hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Kommt zweimal vor, Vers 8 und Vers 10. Mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Das Lob Jesu gilt nicht einer großen Gemeinde, nicht einer erfolgreichen Gemeinde, zumindest nicht hier, sondern einer treuen Gemeinde. Oh, das ist was ganz anderes. Da wären wir vielleicht gar nicht so schnell drauf gekommen. Und das ist ein Gedanke, den wir vielleicht wieder neu hören müssen. Wir leben in einer Zeit, in der fast alles nach Erfolg beurteilt wird. Wie viele Besucher, wie viele Veranstaltungen, wie viele Kicks, Klicks, wie viel Follower und all sowas. Jesus fragt anders. Er fragt, bleibst du bei meinem Wort? Bleibst du bei meinem Namen? Das ist Treue. Es ist von Verführung die Rede auch, ja. Immer mehr reinkommt bis hinein in unsere Kreise. Bleibst du an meinem Wort treu? Und Paulus schreibt an die Korinther, 1. Korinther 4, 2, nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie treu befunden werden. Da könnten wir wahrscheinlich noch mehr Bibelstellen finden. Als dass sie treu befunden werden. Nicht brillant, nicht berühmt, nicht erfolgreich. Treu. Und vielleicht ist das gerade die Berufung von kleineren Gemeinden. Nicht alles können, nicht überall mithalten, aber treu bleiben. Treu im Gebet. Ihr könnt jetzt sagen, wie schaut es aus mit dem Gebetsleben? Treu im Hören auf Gottes Wort. Treu in der Liebe zueinander. Treu im Vertrauen auf Christus. Und ich glaube, wir unterschätzen oft, was Gott durch treue Menschen macht. Die Bibel ist voller Geschichten, in denen Gott gerade das Kleine gebraucht. Leg deine kleine Kraft in Gottes Hand. Er macht was draus. Und ich glaube, dieser Gedanke ist so die Königsdisziplin im Glauben. Ein Hirtenjunge mit einer Schleuder. Völlig unbedeutend. Wo wurde Jesus geboren? In Klein-Bethlehem, in Brothausen, so kann man es übersetzen. Eine Witwe mit zwei kleinen Münzen. Es sind immer die kleinen Dinge, wenn wir sie dem Herrn ausliefern, dann macht er was draus. Das ist das Geheimnis. Ein kleiner Junge, der hat ein paar Brote und ein paar Fische dabei und 5000 Leute wollen zu essen haben. Dieses kleine bisschen gibt er hin. Und alle werden satt. Gott wirkt durch das Kleine. Nehmen wir uns diesen Gedanken ermutigend mit. Der markanteste Satz von Gott an Paulus lautet, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Paulus war hoch studiert, war hochintelligent, war ein guter Rhetoriker. Aber er war irgendwie krank und er hat gebetet, dass Gott ihm das wegnimmt. Und er lässt es ihm. Lass dir an meiner Gnade genügen. Paulus, sonst würdest du vielleicht übermütig mit deiner Bildung, mit deiner Rhetorik. Du würdest die alle in die Tasche stecken. Du wärst gesund wie eine deutsche Eiche. Was weiß ich, gab es damals noch nicht. Versteht ihr? Er lässt ihn in dieser Schwachheit. Man weiß nicht genau, ob es ein Augenleiden war oder ein Knochenleiden, dass ihm jede Bewegung wehgetan hat, irgend sowas. Das ist ein Geheimnis und das wünsche ich uns. So habe ich auch vieles in meinem Dienst gemacht. Ich sage es euch ganz offen. Durch viel, viel Schwachheit. Und gesagt, Jesus, du musst mir helfen. Sonst bin ich verkauft. Und dass ich es bis zur Rente geschafft habe, diesen Beruf, wo viele aussteigen, viele, viele, das hat mit seiner Gnade zu tun. Und vielleicht auch mit meiner schwachen Kraft. Nehmen wir diesen Gedanken mit. Es ist die Königsdisziplin im Glauben, so bezeichne ich es mal. Leg deine kleine Kraft in Gottes Hand. Er macht was draus. Aus ein paar Broten und ein paar Fischen 5000 Leute, wahrscheinlich waren es 20.000, es wurden damals nur die Männer gezählt, so war es halt. Also nicht, dass wir sagen, das haben wir geschafft, wir sind gut, oh, schau her, sondern dass wir sagen, das hat Gott getan durch uns in aller mancher Schwachheit. Dritter Gedanke, der Herr der Türen öffnet. Mitten in diese kleine, treue Gemeinde hinein spricht Jesus also jetzt diesen Satz, der dem Sendschreiben seinen besonderen Klang gibt. Ihr habt es auch in die Überschrift gesetzt, offene Türen. Vers 8b, siehe, ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand schließen kann. Es fängt an mit dem Wörtchen, gut, je nach Übersetzung, siehe. Er will damit sagen, schau doch mal hin auf das, was dir fehlt. Schau auf das, was ich getan habe. Guck hin. Concentration. Wir Menschen sehen oft auf verschlossene Türen, auf die Krankheit, auf den Mangel, auf die Enttäuschung, auf Möglichkeiten, die wir nicht mehr haben. Ach, damals, da war ja noch und so weiter. Jesus sagt, schau auf die Tür, die ich geöffnet habe. Nicht vielleicht werde ich, schauen wir mal, in 3 Jahren, sondern habe, Vergangenheitsform steht hier. Da ist etwas Realität, guck doch mal hin. Nicht, dass ihr das überseht vor lauter Hektik oder Aktivismus. Das Neue Testament ist die offene Tür, oft, im Neuen Testament ist die offene Tür oft ein Bild für Möglichkeiten, die Gott selber schenkt. Und ich denke, viele von uns kennen das. Ich kenne das in meinem Beruf. Du besuchst jemand und hinterher sagt die Person, wow, dass du heute gekommen bist. Das war der Hammer. Das hat gepasst. Da war eine offene Tür. Und man hat es vorher gar nicht, ja, so bewusst gemerkt. Vielleicht ein Gebet, ein Wort zur rechten Zeit. Dass du mir damals den Bibelvers mitgegeben hast, der hängt bis heute an meinem Kühlschrank. Verstehen wir? Eine offene Tür. Der Herr hat diese Tür geöffnet. Und vielleicht fragt man sich als Gemeinde, ihr guckt, ihr habt demnächst 20-jähriges Jubiläum, da war ich übrigens auch dabei, ich habe schon ein paar Bilder geschickt, habe durch dich fotografiert. Ja, und dann denkt man vielleicht, und ihr wollt nach vorne gucken, das finde ich gut hauptsächlich. Und dann fragt man sich, wie geht es mit uns weiter? Was ist in den nächsten 20 Jahren? Fragt nicht zuerst nach eurer Kraft, fragt nach den offenen Türen. Lieber Herr, wo sind offene Türen für uns in Frankfurt? Vielleicht sind es untypisch. Vielleicht hat man noch nie dran gedacht. Oder man ist schon länger am Durchgehen. Okay, ja. Für den Gedanke einer Verheißung, die unser Leben verändert. Ein Satz in Vers 12 lautet, denn wer durchhält und den Sieg erringt, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Er wird dort immer bleiben. Warum sagt Jesus das ausgerechnet das Tempel und so weiter? Der geschichtliche Hintergrund ist folgender. Philadelphia lag in einem Erdbebengebiet. Venezuela und so weiter, wir haben die Bilder noch vor uns. Und im Jahr 17 nach Christus wurde die Stadt durch ein schweres Erdbeben fast völlig zerstört. Auch danach erschütterten immer wieder Nachbeben die Gegend. Viele Menschen trauten sich kaum noch in ihren Häusern zu bleiben oder die, die da waren, mussten immer wieder die Stadt verlassen, wenn es wieder gewackelt hat. Und stellt euch vor, wie diese Christen diesen Satz gehört haben. Er wird dort immer bleiben. Er wird nicht mehr hinausgehen. Was für ein Trost. Jesus sagt, bei mir gibt es eine Heimat, die niemals erschüttert wird, sinngemäß. Bei mir gibt es eine Heimat, die niemals erschüttert wird. Ich sagte mal jemand 2011, wo diese Flugzeuge in die Hochhäuser da geflogen sind, hat er gesagt, jetzt ist der Moment da, wo es keine Geborgenheit mehr gibt. Von der Bibel her weiß man, die Burg, ja, eine feste Burg ist unser Gott, keine Geborgenheit mehr gibt. Und ich denke, von daher kriegt dieser Vers auch für uns einen enormen Treif mit all den Kriegen und allem, was will ich gar nicht aufzählen. Bei mir gibt es eine Heimat, die niemand erschüttert, niemals erschüttert wird. Das wünsche ich uns in schwierigen Zeiten, in der Gemeinde als Ganzes, aber auch für uns ganz persönlich. Krankheiten können unser Leben erschüttern. Verlust eines geliebten Menschen, eine Diagnose, Zerbrechen einer Beziehung und so weiter. Jesus sagt nicht, bei euch wird nie mehr was passieren. Nein, in unserer Zeit, in der Endzeit, das sagt er nicht. Aber er sagt, bei mir findet ihr einen Ort, der bleibt. Einen Ort, der absolut zuverlässig ist. Einen Ort der Geborgenheit. Das brauchen wir. Ist auch in den Liedern schon sehr schön zum Ausdruck gekommen. Fünfter Gedanke, also heute keine Dreiergliederung, ja, ihr merkt schon. Die größte offene Tür. Und damit komme ich eigentlich zu dem, ich denke, wichtigsten Gedanken in diesem Text, in dieser Predigt. Jesus selber ist die Tür im Johannesevangelium. Wir kennen den Vers. Johannes 10, Vers 9. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Das ist es. Der einzige Weg zu Gott. Ich mache uns Mut. Wer durch diese Tür noch nicht gegangen ist, mach es. Leben mit Jesus, das ist die Tür zur Ewigkeit. Das ist die Tür, die den Sinn unseres Lebens erfüllt. Das ist die Tür, die unserem Leben Halt gibt. War auch in dem Lied hier dabei. Das wünsche ich uns. Sechstens und letztens, was lernen wir daraus? Als unsere Mareike, also die ist jetzt Mitte 30, noch in der Schule war, im Gymnasium, da haben die das mal in irgendeinem Fach, da haben die das so gelernt, was lernen wir daraus? Hat sie daheim auch immer zitiert. Blieb bei mir hängen. Also das ist jetzt der letzte Punkt. Was lernen wir daraus? In der Jungschar würde man sagen, die Anwendung. Ja? Was ist jetzt die Anwendung? Die Lehrer schmunzeln, jawohl. Wir haben vorhin die Schülerinnen und Schüler gesegnet. Für sie beginnt ein neues Schuljahr. Und vielleicht geht der eine voller Vorfreude hin und der andere mit Sorgen, hat Angst. Werde ich Freunde finden? Schaffe ich den Stoff? Wie werden die Lehrer sein? Ich wünsche uns von ganzem Herzen, dass wir eines nie vergessen. Die wichtigste Frage lautet nicht, was erwartet mich hinter der nächsten Tür, sondern wer geht mit? Wer geht mit? Wenn Jesus der Herr deines Lebens ist, dann gehst du niemals allein. Dann gehst du niemals allein. Darf ich mal fragen, wer von euch war schon in der Röhre, MRT? Bitte um Handzeichen. Ah ja, okay. 78%, okay, ja. Das ist der Ort, wo du alleine bist. Das ist der Ort, wo man alleine ist. Okay, da kann keiner, da kann dir dein Schatz nicht die Hand halten oder sowas, ja. Jesus ist dabei. In so einer Extremsituation, da können wir jetzt viele andere Beispiele bringen. Wenn Jesus der Herr deines Lebens ist, dann gehst du niemals allein. Und das gilt nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, es gilt für die Eltern, für Großeltern, für Menschen im Beruf, für Menschen im Ruhestand. Und vielleicht steht auch vor dir gerade eine neue Tür und du weißt noch nicht, was dahinter ist. Aber du darfst wissen, der, der den Schlüssel in der Hand hält, ist schon dort. Ich wollte noch was zu kleineren Gemeinden sagen. Ich war jahrelang auf Willow Creek Kongresse 96 zum ersten Mal in Hamburg. Ja, super. Immer hat mich sehr motiviert in verschiedenster Hinrichtung. Ja. Okay, ja, es kommt gleich. Aber es war immer der Gedanke, es war immer der Gedanke, noch besser, noch perfekter, noch größer. Haben die vielleicht nicht so gesagt, habe ich nur so verstanden. I don't know. Aber so ein bisschen, ihr wisst, was ich meine. Ja? Und man hat oft gedacht, Mensch, wir als kleine Gemeinde. Und beim Willow-Kongress, nicht beim vorletzten, da war ein Referent, Amerikaner, der hieß Vater, so sagt man in Franken zu Vater, ja? Der hieß Vater. Und er hat einen Mods-Vortrag gehabt, gibt es auch als Buch, und er hat gesagt, die Gemeinden unter 100 Mitgliedern, die arbeiten am effektivsten. Oh, habe ich gedacht, da schau her. Seit 25 Jahren höre ich was anderes. Das waren völlig neue Töne. Ich wollte es euch einfach so sagen als Motivation, als Ermutigung. In dieser das sind die Gemeindegrößen in unserem Verband, okay. Die arbeiten am effektivsten. Neuer Sound. Ja? Da hat man sich im Blick, da geht es persönlich zu. Die wachsen auch am effektivsten. Bei 100 ist so eine blöde Grenze, sagt man in Deutschland. Ja. Also nehmt das auch als Ermutigung mit. Kleine Kraft, habe ich gedacht. Oh, das stellt ein amerikanischer Pastor fest, was hier in der Offenbarung steht. Ja? Die kleine Kraft, die haut rein. Geben wir das, was wir haben und können, das Wenige, wenn wir es manchmal so denken, in seine Hand. Und dann werden aus ein paar Broten und Fischen 5000 Leute satt, im Bild gesprochen. Er hilft uns dabei. Und vielleicht gehen wir heute genau mit diesem Satz nach Hause. Jetzt kommen noch ein paar Sätze. Deine Zukunft hängt nicht an deiner Kraft. Deine Zukunft hängt an Jesus Christus. Wisst ihr, welche Leute mich im Reich Gottes am meisten beeindruckt haben? Und ist vielleicht bei euch auch so? Nicht die Gesunden, die Rhetoriker, boah, die immer souverän waren. Ach, du liebe Zeit. Es waren in meinem Leben, wenn ich so rumgucke, oft Leute, die vielleicht ein gesundheitliches Handicap hatten, irgendeine kleine Behinderung. Mir ist ein Mann eingefallen, das will ich hier noch schnell einflechten, das ist ein alter Taborruder, schon verstorben, der Willi Scheying in Bayern. Man hat ihm im Krieg das Bein ganz weit oben abgeschossen. Entweder er ging mit Holzbein oder mit Krücken. Der Willi Scheying war der Prediger in Nürnberg in der Füll. Das war damals eine der größten Gemeinden im Henselshöher Gemeinschaftsverband. Der Willi Scheying hat mit angeregt, dass das Freizeitheim in Oberschlauersbach, ein kleines Kaff in Mittelfranken, gebaut und gemacht wurde. Der Willi Scheying hat dazu geholfen, dass die Freizeitheime in Oberstdorf entstanden sind. Krebs, kannte die alten Krebs. Der Willi Scheying war der erste Vorsitzende im Bayerischen EC-Verband und war der Mitbegründer der EC-Soldatenseelsorge. Ein Mann mit nur einem Bein. Überlegt mal, vielleicht wisst ihr ähnliche Beispiele. Ja, das sind Leute, das ist die Königsdisziplin, dass er das Schwache benutzt. Und er segnet das ganz besonders. Deine Zukunft hängt an Jesus Christus. Mach hier weiter. Er ist der Heilige. Er ist der Wahrhaftige. Er hält den Schlüssel. Er öffnet Türen. Er schenkt Heimat, Geborgenheit. Und er selbst ist die Tür zum Leben. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen, daran festzuhalten. Auch wenn wir denken, oh, hier habe ich ein bisschen ein Handicap. I don't know. Leg's in Gottes Hand. Er macht was draus. Vielleicht mehr, als wenn einer super, hyper, mega gut begabt wäre und vor lauter Begabung nicht laufen kann, sag ich mal. Ach du liebe Zeit. Ja. Halte dich an Jesus fest. Das ist der letzte Satz. Das möchte ich uns sagen. Halte dich an Jesus fest. Ganz persönlich, als Gemeinde, als Ganzes, an seinem Wort, im Miteinander. Amen. Jetzt singen wir miteinander. Du bist die Kraft, die in mir lebt. Passt sehr gut dazu.